Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Bei unserem heutigen Studienobjekt frage ich mich, ist das Musik oder Leistungssport für Instrumentalisten, die sich gern miteinander messen?
Ja, das ist, liebe Katrin, der Hummelflug von Nikolai Rimski-Korsakow. Das wissen wahrscheinlich viele nicht, was es ist.
Den Namen kennt man.
Den Hummelflug. Hummelflug, das wissen alle.
Aber was dahinter steckt, das wissen viele nicht. Und deswegen reden wir ja drüber hier bei Taktlos to go, dieser kleinen Serie von uns mit kurzen Folgen über die berühmtesten Melodien der Klassikwelt und den Geschichten, die dahinter stecken.
Wobei Melodie ist in dem Fall ein bisschen kühn zu sagen, es ist eine sehr schnelle Melodie, wenn es eine ist.
Und das macht ja auch für viele den Reiz aus, denn der Hummelflug ist bekannt als Stück, aber auch als musikalischer Test für Virtuosen, bei dem sie zeigen können, was sie in ihren Fingern haben, was sie drauf haben.
Wie wir gerade gehört haben, es geht in einem rasenden Tempo, ebenso wie die Hummeln fliegen. Und daher gibt es von diesem Stück natürlich, weil es quasi ein Teststück ist, eine quasi Etüde oder die Möglichkeit zu einer Etüde bietet, zu einem Übungsstück oder zu einem virtuosen Vortragsstück, unzählige Bearbeitungen. Also für alle möglichen Soloinstrumente bis hin zum Kontrabass. Also die Hummeln fliegen wirklich in allen Tonlagen.
Und das ist ja sehr lautmalerisch. Also es ist eigentlich interessant, dass man diesen nachgebildeten Flug der Hummel und den Versuch, das Summen und das Schwirren dieses Insekts nachzubilden, auf jedem Instrument schafft.
Ja, ist ganz lustig. Ja, dieses Gesurre, das wir alle kennen, bei den Hummeln finden wir es nett, bei den Gelsen finden wir es nicht nett.
Bei den Wespen am allerwenigsten.
Am wenigsten, vor allem wenn sie zustechen. Ja.
Aber lieber Willi, was steckt denn jetzt dahinter? Wie kommt ein Komponist auf die Idee, die Hummel lautmalerisch in Noten zu gießen?
Naja, das ist in Wahrheit ein Zwischenspiel aus einer Märchenoper, in der alle möglichen zauberischen Dinge vorkommen. Zar Saltan. Nikolai Rimski-Korsakow, wie gesagt, ist der Komponist. Muss man wissen, das liegt so stilistisch zwischen Tschaikowski, den wir alle wahrscheinlich als Ersten nennen, wenn wir sagen, wer war der größte russische Komponist, und den modernen Strawinsky und Prokofjew. Da gibt es in der Entwicklung der russischen Nationalmusik parallel zu Tschaikowski eine etwas radikaler vom Westen sich abwendende Tendenz in der Romantik. Wenn man sagen Nationalmusik, muss man dazu sagen, das war wirklich die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts, wo die einzelnen Nationen wirklich geschaut haben, dass sie sich auch mit ihrer Kunst und ihrer Musik unterscheiden von dem, was zuvor sozusagen die Umgangssprache der Musiker gewesen ist. Das war über lange Zeit im Barock ganz stark Italienisch, dann auch natürlich Frankreich, wo der Gegenpol war, schon aus politischen Gründen. Die französischen Könige mit ihrer Repräsentationssucht haben schon geschaut, dass es da auch in der Kunst große Unterscheidungen gibt. Und dann war halt dieser unglaubliche Block der deutschen Musik, zu der sich ja auch Mozart zum Beispiel gezählt hat und Beethoven sowieso, der aus Bonn war. Die ganze Wiener Klassik gehört eigentlich zur deutschen Musikgeschichte, wenn man es stilistisch nimmt. Und davon wollten sich die Nationen dann langsam absetzen. Und wir kennen alle ungarische Tänze, auch wenn Brahms welche komponiert hat, der natürlich ein Deutscher war, aber das war schon Musik, die genuin ungarisch war. Und wir kennen die tschechische Musik oder die böhmische Musik, die tschechische, die mährische Musik. Dvořák, Smetana, klingt böhmisch, würde man sagen heute. Und das ist ganz bewusst so. Und die Russen haben natürlich auch geschaut, obwohl sie sich von überall die berühmtesten Komponisten geholt haben, nach St. Petersburg vor allem, wo ja der Zar residiert hat, dass da auch eine genuin russische Musik entsteht. Und da war Rimsky-Korsakow zusammen mit anderen Komponisten, am berühmtesten davon Modest Mussorgsky, der Meister der Bilder einer Ausstellung, die kennt man vielleicht auch in Regionen, wo man sonst mit der sogenannten Klassik nicht so viel am Hut hat. Und da gab es noch ein paar andere Komponisten und Rimsky-Korsakow war eine der führenden Figuren, übrigens auch der Lehrer von Igor Strawinsky.
Und ist eine Hummel denn typisch russisch, wenn er versucht hat, damit etwas genuin Russisches auf die Beine zu stellen?
Nein, nein. Aber es ist typisch für die Russen, dass sie auf die Bühne vor allem immer wieder Märchenthemen bringen. Wir können sagen, nicht nur die Russen, auch im slawischen Bereich näher zu uns, also zum Beispiel in Böhmen, Dvořák, Rusalka. Also die Märchen sind da sehr, sehr beliebt. Bei uns waren es, wenn schon Richard Wagner, dann die großen germanischen Mythen, nicht? Und dort hat man mehr auf Märchenstoffe gesetzt. Und Zar Saltan ist so eine Märchenoper, sehr bunt ausgemalt. Das ist auch Musik, die eben pittoreske Effekte nicht scheut. Und da gibt es auch bei Rimsky-Korsakow zum Beispiel mal den Tanz der Vögel, einer anderen Märchenoper, Schneeflöckchen. Das ist auch eine ganz berühmte Nummer geworden.
Ja, da pfeifen, zwitschern und tirillieren sie, die Vögelchen, genau. Während beim Hummelflug eben gesumpt und geschwirrt wird.
Surren die Insekten, genau.
Ja, ich habe gelesen, dass in dieser Oper an der Stelle, an der diese Musik gespielt wird, auch ein Prinz in eine Hummel verwandelt wird.
Es ist ein Märchenstoff und da muss man mit solchen Dingen, denken wir an den Froschkönig, man muss immer rechnen, dass sich irgendjemand in ein Tier verwandelt.
Kann passieren
oder
im Märchen.
Sowas kann passieren, ja. Bei Otto ist es dann ein Rasierapparat, aber jedenfalls, also Verwandlungen sind möglich. Ja, und dann fliegt halt die Hummel davon.
Und man möchte hören, wie das klingt.
Übrigens kein Einzelfall. Derartige Dinge gibt es immer wieder. Also zum Beispiel im Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, ein freches Stück, eine typische französische Operette, die Regentschaft von Napoleon III. Aufs Korn nimmt, auf kabarettistische Weise. Da nähert sich Jupiter, wir wissen ja, der verwandelt sich gern, um die Damen zu erobern, nähert sich als Fliege der Angebeteten. Aha, kann man sich gar nicht vorstellen, aber das sind eben die märchenhaften Hexerkräfte des großen Gottes, der sich da herablässt, sich mit einer Sterblichen einzulassen. Und die findet plötzlich das Gesurre der Fliege ganz wunderbar.
Meine Rolle zu spielen als listiger, zarter Galan. Drum fang ich zu sumsen an. Drum fang ich zu sumsen an.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es selten erfreulich, wenn ich eine Fliege summen höre.
Ja, aber liebe Katrin und liebe Hörerinnen und Hörer, bedenken Sie, es könnte sich Gott Jupiter dahinter verbergen.
Das ist die Frage, wer verbirgt sich denn hinter der Hummel? Was steckt musikalisch in diesem Stück drinnen?
Naja, also diese schnelle Bewegung der Insekten, diese wahnsinnigen Flügelschläge, die die machen müssen, um sich fortbewegen zu können, die erzeugen halt dieses Summen. Und das kann man ja, wie du schon gesagt hast, nahezu auf jedem Instrument in irgendeiner Form nachahmen. Also so wie wir am Anfang von Offenbach jetzt gehört haben, die Streicher-Tremoli natürlich, wenn die so machen, das hat schon diesen Ogu des Insektenschwarms, nicht? Und das ist immer wieder gemacht worden.
Was interessant ist beim Hummelflug, ist, dass es ja eigentlich gar keine richtige Melodie gibt, genau, sondern nur so ein Auf und Ab von Halbtonschritten.
Ja.
Also so weite Sprünge macht eine Hummel ja in diesem Stück nicht, sondern sie laviert eben so dahin.
Ja.
Und ich finde, es kommt sehr nervös rüber.
Ja, klar, das macht einen
atemlos,
ja nervös.
Rastlos.
Ja, ja. Nicht nur, wenn man die Gelsen schwirren hört.
Ja.
Das macht einen sowieso nervös, weil dieses Gesumse, man weiß nicht, da ist etwas in der Luft, das sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit bewegen kann und umkreisen kann und bei manchen Stechmücken ja sehr gefährlich werden kann. Und das macht uns nervös beim Hören und das erzeugt natürlich auch eine nervöse Musik.
Aber weißt du, ich finde, es passt überhaupt nicht zur Hummel als Tier. Also wenn ich mir jetzt so verschiedene Insekten vorstelle, dann, ja klar, so eine Fliege oder eine Gelse im Zimmer, das ist wahnsinnig nervig, weil man hört, wie sie dann ans Ohr herankommt und dann wieder weg und man denkt sich, nein, die ist ja irgendwo im Zimmer. Und bei den Insekten, die so auf der Wiese herumfliegen, gibt es die Biene, die, und es gibt so einen Witz, das muss ich dir jetzt erzählen. Oder es ist kein Witz, es ist mehr so eine Charakterisierung verschiedener Insekten. Aber die Biene muss man sich so vorstellen, so summ, summ, ich bin die Biene, ich sammle ein bisschen Nektar, lass dich von mir nicht stören, ich habe euch alle lieb und ich bin ganz lieb.
Mhm. Also man steckt drauf.
Ja, genau. Also tut's mir nichts, dann tue ich euch auch nichts.
Mhm.
Dann gibt's die Wespe.
Ja.
Ah, ich bin aggressiv, ich will dich stechen, wen kann ich stechen? Ah. Ja.
Ja.
Und dann gibt es die Hummel. Und die Hummel, die ist eher so, ich boing, bin boing, die boing, Hummel boing. Die schwirrt so herum, ein bisschen so ziellos, so mal nach links, nach rechts ausholend.
Und lässt sich dann schon auf einer Blüte
genau
nieder.
Genau, aber sie wirkt so auch ein bisschen batschert, so ein bisschen.
Batschert oder gemütlich.
Ach ja, gemütlich. Während der Hummelflug ist einfach so ein
hektisches,
rastloses und irgendwie nervös machendes Stück. Also vielleicht waren ja unter dem russischen Zaren damals die Hummeln anders drauf.
Ja, oder der Rimski-Korsakow war in der Naturgeschichte nicht so genau informiert. Vielleicht hat er ja ein anderes Insekt gemeint.
Also müsste es nicht eigentlich Wespenflug heißen?
Vielleicht. Ja, gingen tut es wie ein Wespenflug.
Vielleicht sollten wir es.
Übrigens, ich habe schon gesagt, der Strawinski war der Schüler von Rimski-Korsakow. Mhm. Was er vor allem von ihm gelernt hat, war Instrumentation.
Mhm.
Rimski-Korsakow war einer der radikalsten Reformatoren des Orchesterklangs und hat eben nicht nur die Hummeln summen lassen, sondern überhaupt wirklich alle Orchesterfarben herausholen können, die er nur irgendwie wollte. Also farbenprächtig, ausdrucksmächtig. Und das hat Stravinsky von ihm übernommen und der hat wirklich die Bienen fliegen lassen.
Lieblicher, wie ich gesagt habe. Die Biene ist irgendwie lieb.
Ja, der Stravinsky hat die Naturgeschichte beherrscht, im Gegensatz zu seinem Lehrer. Also vor allem diese Tremolo in den Streichern. Das summt ja wirklich so wie in einem Bienenstock. Das ist ein Stück namens Scherzo Fantastique. So hat er es später genannt. Ursprünglich hat er also auch programmatisch bekannt gegeben, dass er hat einen Bienenschwarm vor sich gesehen, wie er das komponiert hat. Und die Technik verwendet er später 1:1 in seinem Ballett Der Feuervogel, wo auch so Naturerscheinungen und fliegende, ja wie der Feuervogel, fliegende Zeitgenossen vorkommen. Und da schwirrt's genauso.
Also auch da hat der Hummelflug einen Einfluss gehabt.
Absolut.
Wie ist denn dann die Geschichte der Oper musikhistorisch weitergegangen? Weil ich habe ganz ehrlich noch nie von dieser Oper gehört. Ich kenne nur den Hummelflug.
Ja,
also das Märchen vom Zaren Saltan.
Hört man
ist
leider
das je nie auf den Spielplänen?
Hin und wieder, ja, ja. Also ich kann mich an eine blendende Inszenierung von Harry Kupfer erinnern, als der noch in Ostberlin aktiv war. Da war mal ein Gastspiel bei den Festwochen. Hinreißendes Märchen, ganz wunderbare Musik, auch sehr lyrische Musik zum Teil, wie überhaupt die Rimsky-Korsakow-Opern eigentlich gespielt gehören. Das Problem ist unsere Zeit. Ein Märchen zu erzählen ist ja für einen heutigen Regisseur, glaube ich, ein Gräuel, ja, weil wenn ein Märchen erzählt wird, dann spürt es auf der Müllhalde plötzlich und nicht mehr in einem Zauberwald. Also da müssen wir, glaube ich, so einen Paradigmenwechsel wieder abwarten, bis auch die Schönheit wieder zurückkehren darf und die Natur wirklich unverfälscht auf die Bühne zurückkehren darf. Dann kann es in der Natur auch magisch und visionär zugehen. Und da sind die Rimsky-Korsakow-Opern alle miteinander wunderbare Beispiele, die auch dem Publikum sicher Freude machen würden. Aber es müssten sich die Operndirektoren mal trauen, das anzusetzen.
Das heißt, die Opern, die harren ihrer Wiederentdeckung, absolut, während der Hummelflug als kleines Zwischenspiel einer Oper
surrt weiter.
Der schön weiter surrt. Wann wurde eigentlich dieses Stück zum Virtuosenwettbewerb? Oder fast schon zur Zirkusnummer, muss man sagen.
Ich glaube relativ schnell, weil das haben die Instrumentalsolisten schon erkannt, dass sie da wirklich brillieren können. Wie gesagt, das ist also für alle möglichen und unmöglichen Instrumente arrangiert worden und das macht einfach Spaß und ich glaube, da gibt es ja dann sogar Wettbewerbe, wer wird schneller fertig diesem Stück, wie mit dem Minutenwalzer von Chopin, der nicht in einer Minute geht, aber die Legende heißt, also es wäre in einer Minute spielbar und da gibt es dann jetzt die perversesten Aufnahmen, die das Stück also bis zur Unkenntlichkeit herunterhaspeln. Aber beim Hummelflug ist es halt wirklich, da müsste man halt dann die KI arbeiten lassen und nachhören lassen, ob der oder diejenige da wirklich noch alle Töne spielt oder ob er sich drüber schummelt. Weil natürlich, wenn es einmal so schnell geht, so viele 32stel auf einen Haufen, da lässt man schon einmal den einen oder anderen unter den Tisch fallen.
Rate mal, auf welchem Instrument der aktuelle Rekord aufgestellt wurde.
Ja, wahrscheinlich auf der Violine.
Nein.
Nein?
Nein. Zweiter Versuch.
Ja, auf der Trompete.
Es ist schon ein Bläser, aber es ist tatsächlich eine Tuba. Und zwar eine X-Large-Tuba, eine Riesentuba, eine mannshohe Tuba. Ja. Ich habe mir das Video davon angeschaut. Jörg Wachsmuth hat diesen Rekord aufgestellt. Was glaubst du, wie lange hat er gebraucht?
Keine Ahnung. Jetzt müsst ihr mal schauen, wie lange der normale Durchlauf dauert bei diesem Stück.
Ich glaube, so eine Minute 15 haben viele Aufnahmen, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das die Standardlänge ist.
Na, wahrscheinlich von diesen rasanten Versionen, das ist dann so, meine, das ist so wie beim Marathon.
Da ist viel drin.
40 Kilometer und dann sind Bruchteile von Sekunden Unterschiede natürlich. Ja.
Das sind tatsächlich 53 Sekunden und 82 Hundertstel, die auf der Tuba da erzielt wurden. Und davor war der Rekord bei ein bisschen über 54 Sekunden aufgestellt von einer Geige. Also es geht wirklich um Hundertstel schon.
Ja, ja. Das ist verrückt.
Ja. Ist das noch Musik oder ist das Akrobatik oder wie würdest du das nennen?
Ja, es ist Akrobatik und Musik. Akrobatisch bewältigte Musik. Musik bleibt es ja. Es ist ein virtuoses Stück. Es ist ja auch eine virtuose Komposition, muss man ja auch sagen. Das muss man ja mal können. Nicht?
Und wie spielt man den Hummelflug richtig? Auf was kommt es da an? Kann man da überhaupt noch Interpretation reinbringen oder geht es da nur um Präzision und die Töne halt so schnell, wie es nötig ist, auch tatsächlich alle zu spielen?
Naja, natürlich gibt es immer Möglichkeiten, auch in einem schnellen Tempo Nuancen hineinzubringen. Das ist ja bei diesen Insekten so, dass die fliegen ja nicht in einer geraden Linie. Das geht ja nicht wie ein Lichtstrahl. Die machen ja ihre kleinen Kurven, bleiben stehen und so weiter. Also stehen bleiben darf man im Hummelflug natürlich nicht. Aber so ein bisschen ein Auf und Ab in der Dynamik kann man schon erarbeiten. Und da kommt es dann natürlich sehr drauf an. Die Originalfassung für Orchester ist immer die Frage, wie gut hat der Dirigent das Orchester erzogen zu solchen Feinheiten? Dann kann man natürlich die unterschiedlichsten Interpretationen hören. Frag mich jetzt bitte nicht, was meine Lieblingsinterpretation ist. Ich habe keine, ich höre das Stück freiwillig sehr selten, obwohl ich es für ein gutes Stück halte. Aber ich bin überzeugt, dass es da ganz unterschiedliche Spielweisen gibt, die man auch voneinander unterscheiden können wird. Da Unterscheidbarkeiten hineinzubringen, geht natürlich nur, wenn ein Orchester seinen Dirigenten wirklich gut kennt und der das formen kann. Also ein guter Chefdirigent, der über Jahre mit seinen Musikern vertraut ist, der kann viel mehr Nuancen hineinbringen in eine solche Interpretation als ein Gastdirigent, der noch so gut sein kann, aber er kann natürlich nicht von Grund auf den Orchesterklang beeinflussen.
Und ist der Hummelflug geeignet, um Musiker zu testen, um festzustellen, wer es drauf hat?
Ja, sicher. Ich meine, wenn jemand das schnell spielen kann und dabei präzis bleibt, ist das natürlich, wie gesagt, das ist, hat auch was von einer Etüde.
Mhm.
Ob man das dann gern hört, ist eine andere Frage, aber man kann es natürlich austesten. Ja.
Ich bringe dir ja immer gerne Beispiele mit, wie Klassikstücke auch in der Popwelt im weitesten Sinne verwendet worden sind. Und ja, der Hummelflug hat natürlich auch eine zweite Karriere als Inspiration gemacht. Und es gibt da den Bumble Boogie von Bee Bumble and the Stingers, eine Gruppe, die sich ganz offensichtlich von dem Hummelflug sogar zu ihrem Bandnamen sozusagen inspirieren hat lassen, wobei das keine wirkliche Band war, sondern ein Gespann von Musikern für Hitzwecke. Die haben auch den Nussknacker von Tschaikowski rockig interpretiert und eben auch den Hummelflug, mit dem sie dann auch Platz 21 der Billboard Hot 100 erreicht haben.
Die amerikanischen Charts
wurden da 1961 gestürmt. Mhm. Nicht gestürmt, aber...
Ja, ja, aber ein Platz 21 war immerhin.
Ja.
Naja, aber die spielen es halt ein bisschen langsamer und machen halt wirklich einen Tanz draus, wenn man so will. Und da hört man ja, dass es ja dann doch eine Melodie ist.
Das ist wahr. Dann bin ich gespannt, was du zu dieser anderen Version noch sagst, die ich dir auch nicht vorenthalten möchte, nämlich von der Metalband Manowar. We'll be right back. Und das Lied heißt dann nicht mehr Flight of the Bumblebee, sondern Sting of the Bumblebee. Mhm. Das heißt, sie fliegt nicht mehr, sie sticht schon zu. Und eigentlich hier sollte es erst recht Wespenstich heißen.
Ja, aber das ist schon wieder eine Variante, wo sehr rasch zugeht und wo man sagen kann, na, das kann schon wieder in eine Geschwindigkeitskonkurrenz eintreten. Vielleicht nicht mit der Basstuba, aber mit einem Geiger.
Ja, aber ich habe jetzt eigentlich genug von Wespen, mir schwirrt schon der Kopf. Hast du noch irgendein sympathischeres musikalisches Insekt, das wir zum Abschluss noch hören können?
Ja, jetzt haben wir die sympathischen Hummeln gehabt und die unsympathischen.
Die Ameise vielleicht.
Die Ameise, ja, die macht ja keine Geräusche, die kann man ja nicht hören. Aber nach den...
Der Marienkäfer, es gibt eigentlich auch nette Insekten.
Es gibt total nette, aber der Marienkäfer, hat schon mal einen Marienkäfer gehört?
Nein. Höchstens, wenn er die Flügel aufspannt und dann hört man so ein ganz leises Surren.
Sowas gibt's aber schon. Und zwar sehr sympathisch und, ich glaube, eines der ältesten Lebewesen, die wir auf der Erde überhaupt haben und die sich seit, ich weiß nicht, wie vielen Äonen nicht mehr verändert haben und die sehr elegant surren. Man hört sie kaum, aber man sieht ihre eleganten Bewegungen und die lassen sich musikalisch gut nachmachen. Ich spreche von der Libelle und von einem sehr wienerischen Stück, einer Polka Française von Josef Strauss.
Ich denke, mit diesem Bild eines Seerosenteichs, an dem man liegt und sich von den Libellen beschwirren lässt, damit können wir gut diese Folge beenden.
Ja, wir vertreiben die Hummeln.
Mit anderen Insekten. Genau. Nächstes Mal sprechen wir über die Spinne.
Nein, obwohl, das ließe sich auch machen, Spinnerinnen kommen vor, vor allem im französischen Ballett, aber das lassen wir lieber bleiben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie dabei waren. Lassen Sie sich nicht stechen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Ihr Lieblingsinsekt nominieren möchten für Klassik für Taktlose. podcast@diepresse.com ist die richtige Adresse dafür.
Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns bitte in der App, in der Sie uns hören, 5 Sterne. Dann freuen wir uns und wir haben noch mehr gehört als jetzt schon.
Danke fürs Dabeisein.
Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.